Ihr Lieben, wem folgst du nach? Das ist heutzutage eine ziemlich spannungsreiche Frage. Einerseits folgen, also zumindest die von uns, die irgendwie Instagram oder TikTok oder Twitter oder sonst was auf dem Handy haben, ganz schön vielen Menschen, Unternehmen, Organisationen und Marken auf Social Media. Und je nachdem, wem man da so folgt, wird man schnell in bestimmte Schubladen gesteckt. Folgst du dieser Politikerin oder dieser Partei, dann tickst du so und so. Wenn du diesem christlichen Influencer anstelle von dieser anderen folgst, glaubst du garantiert nicht richtig. Und wenn du nach dem und dem Skandal damals immer noch diesem Schauspieler oder dieser Musikerin folgst, kannst du eigentlich nur ein schlechter Mensch sein. Wem wir also folgen, sagt also in den Köpfen der Menschen etwas über uns aus. Und die Frage, wem folgst du nach, kann fast wie eine Art Falle wirken. Gleichzeitig leben wir aber in einer super individualistischen Welt, in der niemand so wirklich gerne jemand Bestimmtem nachfolgt, geschweige denn zugibt, dass ein anderer Mensch Einfluss auf einen hat. Nein, wir versuchen da differenzierter zu sein, machen uns vielleicht sogar vor, zu vergleichen und abzuwägen, bevor wir uns eine Meinung bilden. Wir wollen unabhängig sein, Freidenker und uns von niemand anderem etwas sagen lassen und unsere Geschicke selbst in der Hand haben. Aber geht das eigentlich? Ist dieses Ziel erreichbar? Ich bin davon überzeugt, dass wir alle jemandem oder etwas nachfolgen. Wir lassen uns beeinflussen, ohne dass wir das irgendwie verhindern könnten. Das liegt daran, dass unser Leben ja ein einziger großer Veränderungs- und Wachstumsprozess ist. Diese Prozesse sind dynamisch und von äußeren Einflüssen abhängig. Und davon gibt es eben eine ganze Menge. Nicht nur die Influencerinnen und Influencer auf Social Media, deren Job es ja sogar ist, uns zu influenzen und zu beeinflussen, sondern eine Vielzahl von Faktoren und Interessengruppen, Stakeholdern, Unternehmen etc. wollen einen Einfluss auf unser Leben haben. Und haben ihn auch, weil es ihnen etwas bringt. In der Regel Geld oder Macht. Auch unser direktes Umfeld, unsere Familien und Freundeskreise, die Werte, die uns anerzogen werden, die Perspektive, die wir seit unserer Kindheit schon auf die Welt und das Leben einnehmen, steuern unseren lebenslangen Wachstumsprozess. Die Frage über unserem Leben ist also nicht, wie ich sie schon am Anfang gestellt habe, wem folgst du nach? Ist also nicht etwa, folgst du jemandem nach, sondern so, wie ich sie am Anfang gestellt habe, wem folgst du nach? Ich komme gerade frisch vom Buju in Krelingen. 5 Tage habe ich zusammen mit über 400 jungen und auch ein paar mittelalten Menschen verbracht. Und ich muss sagen, es war ganz wunderbar. Ich lebe ja ein bisschen für genau solche Events, bei denen man einen ganz anderen Alltag erleben kann. Für mich ist das fast so wie so ein kleiner Vorgeschmack auf den Himmel, den ganzen Tag zusammen mit anderen zu verbringen und sich dabei auf Gott auszurichten. Das sind Erfahrungen, die prägen. Und Zeiten, in denen ich immer ganz besonders mein Leben, mein Handeln und auch meine Persönlichkeit reflektiere. Auf dem Buju haben wir uns ganz speziell mit dem Thema Nachfolge beschäftigt. Was heißt es wirklich, Jesus zu folgen? Und wie zeigt sich das in unserem Alltag? In Vorbereitung darauf habe ich sogar meine Hausaufgaben gemacht und das Buch gelesen, was so den Leuten, die sich um das inhaltliche Programm gekümmert, als Vorlage gedient hat. Leben vom Meister lernen von John Mark Comer. Das habe ich gelesen und das war, wie gesagt, dann für die Predigten und für die Kleingruppenzeiten auf dem Buju eine gute Vorbereitung für mich. Und inspiriert davon möchte ich mit euch heute einige Gedanken teilen, die mir aus dem Buch und vom Buju hängen geblieben sind. Ich lese aus Markus 1, die Verse 16 bis 20. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihre Netze im See aus, denn sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Ein kleines Stück weiter sah er Jakobus, den Sohn von Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie saßen in ihrem Boot und besserten ihre Netze aus. Sofort rief er sie. Da ließen sie ihren Vater Zebedäus mit seinen Gehilfen im Boot zurück. und folgten ihm nach. Was hat Simon, Andreas, Jakobus und Johannes und all die anderen Jüngerinnen und Jünger, die nach ihnen gekommen sind, dazu bewegt, alles stehen zu lassen und liegen zu lassen, um einem Menschen zu folgen, den sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht richtig kannten? Stell dir mal vor, da kommt ein Mensch zu dir und fordert dich dazu auf, dein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen, deinen Job zu kündigen, deine Familie für eine Zeit lang zu verlassen, um mit ihm durch die Welt zu ziehen. Würdet ihr das tun? Ich vermute in den allermeisten Fällen nein, aber vielleicht können wir diese Bereitschaft, die diese Männer damals hatten, ein bisschen besser nachvollziehen, wenn wir verstehen, was diese Aufforderung, komm, folge mir nach, damals überhaupt bedeutete. Jesus wird in den Evangelien manchmal als Rabbi bezeichnet. Das auch mit gutem Grund, denn die Art und Weise, wie er sein Wirken hier auf der Erde gestaltet und gelebt hat, entspricht in weiten Teilen dem, was wir über Rabbiner zur Zeit Jesu wissen. Er hat eine radikale Frömmigkeit gelebt, seine Lehre dem Volk gepredigt und Schüler, die Jünger genannt werden, um sich gesammelt. Das war typisch für die damaligen Rabbis. Erst später, nach der Zerstörung der Stadt Jerusalem und des Tempels, wurde daraus das zentrale Amt der jüdischen Religion. Von dem, was wir wissen, stand nicht jedem die Möglichkeit offen, Jünger eines Rabbis zu werden. Man musste es sich wirklich verdient haben. Am besten kannte man schon den gesamten Tanach, das gesamte Alte Testament in- und auswendig. Und wenn man dann das richtige Potenzial zeigt, die richtigen Fragen stellt, die richtigen Antworten gibt, dann bekommt man eventuell die Chance, dem Rabbi nachzufolgen. Diese Nachfolge sieht am ehesten wie eine Ausbildung aus, deren Ziel es ist, dem Rabbi immer ähnlicher zu werden. Der war nämlich nicht nur ein Lehrer, der einem etwas erzählt hat, und das sollte man dann auswendig lernen, weil das alles sehr prüfungsrelevant war, und um später diese Lehre weitergeben zu können, sondern der Rabbi war eher wie so ein Meister in einer handwerklichen Ausbildung, dem man bei allem, was er oder sie so tut, über die Schulter schaut, um so dazu zu lernen. Wer genug Zeit mit dem Rabbi verbringt, lernt so Stück für Stück nicht nur, was er lehrt, sondern eben auch, wie er lebt. Und das färbt ab, das prägt, sodass man schließlich selbst irgendwann in der Lage ist, so wie der Rabbi zu handeln und vielleicht sogar selbst zum Rabbi zu werden und seine eigenen Jünger zu berufen. Die Möglichkeit dazu zu bekommen, war eine riesengroße Ehre. Und jetzt frage ich euch das nochmal. Gibt es irgendeinen Menschen, den ihr so sehr bewundert, dass ihr bereit wärt, euer bisheriges Leben aufzugeben, um so zu werden wie er oder sie? Wenn morgen also Meryl Streep bei dir vor der Tür stehen würde und dir sagt, komm, folge mir nach und du wirst von mir alles lernen, was man über das Schauspiel so wissen kann. Würdet ihr das tun? Oder Hasso Plattner will dich zu seinem Jünger im Bereich Unternehmensführung machen. Würdest du ihm nachfolgen? Ich könnte mir jetzt noch 1000 weitere Beispiele dafür einfallen lassen, wo jemand für so besondere Expertise in einem Feld steht und das alles an dich weitergeben möchte. Aber kurz gesagt, das wäre doch die Chance eines Lebens, oder? Und trotzdem würde jetzt nicht jeder Ja dazu sagen, weil es bestimmte Opfer erfordert. Aber so können wir vielleicht ein bisschen nachvollziehen, was die ersten Jünger damals dabei geritten hat, so einfach und schnell Ja zu Jesus zu sagen. Denn diese Männer gehörten definitiv nicht zu dieser besonderen Elite, die sich Stück für Stück hochgearbeitet hatten, bis sie endlich dazu bereit waren, Jünger eines Rabbi zu werden. Sie waren einfache Arbeiter, Fischer. Und doch betrachtet Jesus sie als würdig. Genau ihnen, diesen einfachen Menschen, gilt seine Einladung, ihm nachzufolgen. Und das ist das, was sie begeistert hat. Sie hätten nie damit gerechnet, dass einmal ein Rabbi auf sie zukommt und sie als seine Jünger beruft. Und da konnten sie gar nicht anders, als Ja zu sagen. Genauso ruft Jesus jeden Menschen, auch dich und mich, in seine Nachfolge. Komm, folge mir nach, spricht er zu uns. Viele von uns in diesem Raum haben diese Einladung bereits angenommen und durch die Taufe bekräftigt. Aber vielleicht hörst du sie gerade zum ersten Mal. Egal, was davon auf dich zutrifft, diese Predigt ist für dich. Denn der Weg der Nachfolge, der Weg der Jüngerschaft ist lang, er ist lebenslang. Er beschränkt sich nicht nur auf eine Entscheidung, ein Gebet und passt auch nicht in einen Sonntag. Darum will ich euch heute so einen ersten und grundlegenden Aspekt davon vorstellen, was es bedeutet, Jünger Jesu zu sein. Denn wer einem Rabbi nachfolgt, ist nicht sofort in der Lage, so zu sein wie der Rabbi und so zu handeln wie er. Man muss es sich erst abschauen und von ihm lernen. Darum muss es die erste und vielleicht auch wichtigste Praxis des Lebens in der Nachfolge sein, Zeit mit Jesus zu verbringen. Genauso wie Jünger damals ihrem Rabbi nicht nur nachgegangen sind, sondern zusammen mit ihm gelebt, gegessen und jeden wachen Augenblick an seiner Seite verbracht haben, sind wir, wenn wir Christus nachfolgen, genauso dazu aufgerufen, unsere Zeit mit ihm zu verbringen. Vielleicht hast du jetzt schon ein sehr, sehr konkretes Bild davon im Kopf, wie das genau aussieht, Zeit mit Jesus zu verbringen. Je nach Prägung kann sich das aber stark unterscheiden. Wenn du katholisch aufgewachsen wirst du vielleicht direkt an die Gegenwart Jesu im Abendmahl, in der heiligen Eucharistie denken. Aus meiner Prägung heraus denke ich da an die stille Zeit, die mir da als so das Nonplusultra verkauft wurde. Leider bekomme ich da direkt so ein paar Schuldgefühle, weil ich wie so viele andere auch nie besonders gut darin war, stille Zeit zu halten. Es hat sich immer nach etwas angefühlt, was man tun musste, um ein guter Christ, um eine gute Christin zu sein. An eine tiefe geistliche Erfahrung in der stillen Zeit kann ich mich aber kaum erinnern. Trotzdem können das ja genau die Formen der Nachfolge sein, die vielleicht genau zu dir passen und in denen du die Gegenwart Jesu wirklich erlebst. Vielleicht sehen sie aber auch ganz anders aus. John Mark Comer beschreibt in seinem Buch so 9 Praktiken beziehungsweise geistliche Übungen, die man so oder so ähnlich auch im Leben von Jesus wiederfindet und die so auch in ganz verschiedenen Formen im Leben als Jünger oder Jüngerin Jesu auftauchen können. Das sind der Sabbat, die Einsamkeit, Gebet, Gemeinschaft, der Umgang mit der Bibel, Fasten, Großzügigkeit, Dienen und Zeugnis geben. Konzentrieren möchte ich mich heute auf das Gebet. Wenn du nämlich neu lernen möchtest, wie eine Gebetspraxis aussehen kann, die einen immer wieder in die Gegenwart Gottes führt, ist das direkt der erste Punkt, wo wir uns etwas von unserem Rabbi Jesus abgucken können. Denn aus der Gebetspraxis Jesu können wir eine Menge für unser eigenes Gebet lernen. Aus den Evangelien wissen wir, dass Jesus immer wieder seinen Alltag unterbrochen hat, um sich zurückzuziehen und zu beten. Das gehörte fest zu seinem Leben. Kurz nach dem Predigttext in Markus 1, ein paar Verse weiter, am Ende von Markus 1 lesen wir zum Beispiel, inzwischen war es Abend geworden und die Sonne war untergegangen. Da brachten die Leute alle Kranken zu Jesus und alle, die von Dämonen besessen waren. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt. Die Menschen litten an unterschiedlichsten Krankheiten. Jesus heilte viele Kranke und vertrieb viele Dämonen. Er ließ die Dämonen nicht zu Wort kommen, denn sie wussten, wer er war. Am Morgen, als es noch dunkel war, verließ Jesus die Stadt. Er ging an einen einsamen Ort und betete dort. Oder in Matthäus 14 hört Jesus vom Tod von Johannes dem Täufer, woraufhin er sich wieder an einen einsamen Ort zurückzieht. Die Leute kriegen das aber mit und gehen ihm hinterher. Und dort geschieht dann die Speisung der 5000. Nachdem Jesus das aber erledigt hat, lesen wir weiter. Sofort danach drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte zuerst noch die Volksmenge verabschieden. Als die Volksmenge weggegangen war, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Es war schon Abend geworden und Jesus war immer noch allein dort. Da finden wir also ein Muster, das wir uns vielleicht ein bisschen abgucken können. Und übrigens lehrt Jesus ja seine Jüngerinnen und Jünger direkt, wie sie beten sollen. Das Vaterunser haben wir uns als Gebetsvorlage beibehalten und beten das in vielen Gottesdiensten. Aber direkt davor gibt es noch einen ganz praktischen Hinweis darauf in Matthäus 6. Dort sagt Jesus, wenn du betest, dann geh in dein Zimmer und schließe die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Und auch da haben wir also wieder diesen einsamen Ort. Bloß, dass der nicht auf einem hohen Berg liegen muss, sondern vielleicht auch zu Hause, in der Stille, in der Ruhe. Gebet soll ein Rückzugsort für uns sein. Dabei müssen wir auch gar nicht darauf achten, dass wir uns an so einem tatsächlichen einsamen Ort befinden, auch wenn das manchmal wirklich sehr hilfreich sein kann. Sondern diese Zurückgezogenheit kann auch im Inneren stattfinden. Das Entscheidende ist, dass der Weg zu unserem individuellen einsamen Ort in die Gegenwart Jesu eine bewusste Unterbrechung des Alltags darstellt. Egal, ob für eine ganze Stunde oder nur für wenige Atemzüge. Dieser Ort soll ja wie so eine Art Modus sein, in dem man zurückkehrt, wenn man zur Ruhe kommt. Eine Art geistliche Werkseinstellung. Wenn sonst nichts deine Aufmerksamkeit fordert, wohin gehen dann deine Gedanken? Für viele von uns ist es wahrscheinlich nicht meistens die Liebe Gottes, die uns in Christus begegnet. Aber das kann sich ändern. Anstelle des Instagram- oder TikTok-Algorithmus, Mails oder Textnachrichten, die alle paar Minuten gescheckt werden müssen, kann es unser einsamer Ort und die Gegenwart Gottes sein, die wir regelmäßig aufsuchen. Das erfordert Übung und klappt auch nicht immer. Aber ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt, auf diese Weise Abstand von all den Ablenkungen und Stressfaktoren des Alltags zu gewinnen. Wie das konkret aussehen kann, ist ganz unterschiedlich. Vielleicht ist es für dich ein festes Morgen- und Abendgebet oder kurze Unterbrechungen über den Tag hinweg. Oder vielleicht gibt es ja auf Arbeit diese eine Stelle, wo du über den Tag hinweg immer und immer wieder vorbeiläufst. Und die kann für dich eine Erinnerung sein, im Gehen kurz zu Gott zu kommen, um ihm einfach kurz zu sagen, wie es dir gerade geht. Ein solcher Rhythmus prägt sich nicht nur ein, sondern prägt auch dich als Person. Denn wir alle lassen uns von irgendetwas oder irgendjemandem prägen, ob wir wollen oder nicht. Ich möchte euch heute dazu ermutigen, euch immer mehr von Jesus prägen zu lassen, um ihm ähnlicher zu werden. Dazu ruft Jesus uns in seine aktive Nachfolge, die zuallererst daraus besteht, unsere Zeit bei ihm und mit ihm zu verbringen. Gebet ist ein entscheidender, aber nicht der einzige Teil davon. Eine lebendige Gebetspraxis, in der wir unser Leben immer wieder unterbrechen, um zu Jesus zu kommen, ist die beste Grundlage, um uns in allen anderen Bereichen des Lebens von Jesus inspirieren und leiten zu lassen. All das erfordert unseren Willen und geschieht nicht von allein. Wir dürfen uns aber auch nicht vormachen, es aus eigener Kraft zu schaffen. Die Einladung in die Nachfolge ist ein Geschenk Gottes. Und er ist derjenige, der uns die Kraft dazu gibt, darin auszuharren. Fertig werden wir mit diesem Prozess nie. Der Weg ist das Ziel. Die verändernde Kraft Gottes zu erleben und zu erfahren, welche wunderbare Frucht gebracht wird, wenn Menschen versuchen, nach dem Prinzip göttlicher Liebe zu leben, das auch Jesus angetrieben hat. Amen.